Wir haben letzte Woche damit begonnen, uns mit verschiedenen Lebensstilen zu beschäftigen. Und wir hatten ein Lied gehört von Nina Chuba, die davon singt, wie sie überdimensional viel Reichtum anhäufen möchte, um sich alles, was sie sich jemals nur wünschen könnte, jederzeit, ohne zu warten, leisten zu können, um völlig unabhängig zu sein von anderen Menschen. Private Jet in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten, ich will haben, haben, haben. Und sie hatte das in diesem Lied ja völlig überzeichnet dargestellt. Ich meine, wer kann schon zum Mars fliegen in einem Raumschiff mit Panoramaausblick? Das kriegt ja nicht mal Elon Musk hin, im Moment jedenfalls noch nicht. Keine Ahnung, der Mann ist ja für vieles gut. Aber wir, Jonas und ich, wir haben dann in einem 1Live-Kurzinterview mit Nina Chuba so gehört, wie sie so auf Fragen antwortet. Das war der 1Live-Fragenhagel, kennen vielleicht einige von euch. Und darin wurde sie gefragt, so wie man sie provozieren kann. Und sie sagte: Ich hasse es zu warten. Also warten finde ich das Schlimmste auf der Welt, da kriege ich Aggressionen. Zum Beispiel, wenn man im Zug sitzt und der so anhält und man nichts dagegen tun kann, wahrscheinlich so auf freier Strecke, ne? Das finde ich richtig schlimm. Nicht warten zu müssen, unabhängig zu sein, die Kontrolle zu haben über alle Umstände, Kontrolle zu haben, möglichst auch über andere Menschen. Wer wünscht sich das nicht? Und wir hatten letzte Woche dann weitergesehen, dass die Jünger Jesu wohl einen ganz ähnlichen Lebensstil bevorzugten. Es gab mal folgende Situation, ich fasse das nochmal einmal kurz zusammen. Als Jesus mit ihnen so ein festliches Abendessen feiern wollte, da kam es durch ein Missverständnis zu der Situation, dass, wie sonst im alten Orient üblich, diesmal dummerweise kein Diener bereit stand, um ihnen nach der staubigen Anreise die Sandalen auszuziehen und die Füße zu waschen und hinterher abzutrocknen. Und alle Jünger stierten Löcher in die Luft, ne? Und sagten sich, ja, egal, wer es macht, ich mach's nicht. Ja, das konnten wir so aus dem Text ein Stückchen entnehmen, dass an der Stelle einfach niemand bereit war dazu, das zu tun. Schließlich berichtet die Bibel, dass Jesus selbst es war, der sich eine Schürze umband, Wasser in eine Schüssel goss und begann einen nach dem anderen die Füße zu waschen. Und schließlich, als er fertig war, sagte er den aufs Peinlichste berührten Jüngern: Habt ihr verstanden, was ich gerade für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und diese Bezeichnung entsprechen der Wirklichkeit, denn genau das bin ich. Wenn ich euch jetzt die Füße gewaschen habe, ich der Herr und Meister, dann müsst ihr auch einander die Füße waschen. Wenn ihr das wirklich verstanden habt, dann seid ihr glücklich zu preisen, wenn ihr es auch in die Tat umsetzt. Jesus sagte damals zu seinen Jüngern und er sagt damit heute zu uns: Ihr müsst euch entscheiden, nach welchen Maßstäben ihr leben wollt, welchen Lebensstil ihr wählen wollt. Wollt ihr immer nur an euch selber denken, über Menschen herrschen, über Umstände herrschen oder seid ihr bereit, anderen Menschen zu dienen? Und Jesus sagt: Ich fordere meine Nachfolger auf, über sich hinaus zu wachsen und nicht immer nur sich selber zu sehen, hinauszuschauen, weiter zu blicken, als immer nur auf die eigenen Bedürfnisse, meine eigenen nächsten Schritte, auf das, was für mich jetzt als nächstes kommt. Jesus sagt: Ich fordere jeden meiner Nachfolger auf, zum Handtuch zu greifen und anderen Leuten die Füße zu waschen, ihnen zu dienen. Und er sagt auch: Begreift doch, dass mir nachzufolgen bedeutet, anderen zu dienen. Wann immer sich eine Möglichkeit eröffnet, ob zu Hause, ob in der Gemeinde, ob auf der Arbeitsstelle, irgendwo, haltet nach Gelegenheiten Ausschau, wo ihr anderen Menschen dienen könnt. Und dann sagt er ja noch etwas: Wenn ihr das verstanden habt, selig seid ihr, wenn ihr es jetzt auch noch tut. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr es jetzt auch in die Tat umsetzt. Und Jesus spricht damit diese alles umfassende Verheißung aus. Er sagt: Selig seid ihr, etwas Gutes wird euch widerfahren. Ihr werdet in eurem Leben die Auswirkungen spüren davon, wenn ihr diesen Lebensstil wählt. Gottes Segen wird auf diejenigen fallen, die anderen dienen, die anderen Füße waschen, die damit so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und hier ist die Frage an uns: Glauben wir das, was Jesus sagt? Und eben die Frage: Glauben wir es so sehr, dass wir es auch tun? Dass wir unseren Lebensstil ausrichten danach. Nach welchen Maßstäben willst du leben? Das ist die Frage, die über diesen Predigten steht. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nochmal einhaken. Und ich möchte heute in dieser Predigt uns einfach nochmal so eine Entscheidungshilfe geben. Manchmal ist es ja ganz hilfreich, wenn man ein Negativbeispiel sich anguckt. Jemand, der es falsch gemacht hat und der es dann auch irgendwann erkannt hat. Wenn man schaut, was passiert, wenn einer in seinem Leben die falschen Entscheidungen trifft. Das wollen wir heute tun und es geht dabei interessanterweise um einen der reichsten und klügsten Männer, die jemals auf dieser Welt gewesen sind. Die Rede ist von König Salomo. König Salomo war ein sehr weiser und sehr reicher Mensch und er war dabei sogar ein geistlicher Mensch. Er lebte wirklich mit Gott. Er wusste, wer dieser Gott war und lebte mit ihm. Er beging nur einen Fehler. Salomo hat in einer bestimmten Phase seines Lebens sich bei genau dieser Frage falsch entschieden. Und ich bitte euch, passt jetzt doch nochmal genau auf, damit wir aus seinen Fehlern lernen und damit unsere Chancen steigen, dass wir an dieser Stelle uns richtig entscheiden, dass wir die Fallen wahrnehmen, die auch auf uns ja warten. Im Buch Prediger lesen wir, dass Salomo in einer Phase seines Lebens alles daran setzte, durch materielle Dinge Erfüllung zu finden. Er sagte sich an dieser Stelle wahrscheinlich, ich habe genug davon, dass ich anderen dienen soll. Ne? Der König, der Oberste als Diener des Volkes, naja, ich will das, mache das jetzt nicht mehr länger. Ich spiele jetzt mal um den Jackpot. Ich will unabhängig sein und brauche dann nie mehr irgendwen nach irgendwas zu fragen. Und ich lese uns mal ein paar Verse aus dieser Geschichte vor. In Prediger 2, da sehen wir ihn auf so einem regelrechten Vergnügungstrip. Wir lesen da ab Vers 4. Ich tat große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte mir Weinberge. Das allein, lest mal noch nicht weiter. Das allein fand ich schon mal die Härte. Häuser. Der redet von der Mehrzahl. Viele von uns haben das Glück, dass wir unter viel Einsatz von Kraft und Arbeit und Zeit und Geld, dass wir uns in unserem Leben einmal den Traum von einem eigenen Haus erfüllen können. Aber ihr alle wisst, die sich schon damit beschäftigt haben, wie viel Einsatz das braucht, wie viel Energie, wie viele Gespräche mit Banken über Kredite und wie lange die laufen und was ich zu tun habe, wenn ich nicht mehr zahlen kann. Und ach, du liebes Bisschen. Salomo sagt, ein Haus? Ha! Lächerlich. Eins genügt nicht. Es gibt so viele schöne Baustile. Es gibt so viele schöne Dächer und Dachformen. Es gibt so viele schöne Orte an dieser Welt. Da könnte man doch überall ein Haus hinstellen. Und ich will sie alle. Ich will mehr als ein Haus. Ich will Immos. Ich will Dollars. Ich will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Lasst uns schauen, wie es weitergeht. Salomo sagt, danach pflanzte ich Weinberge. Zweifellos, um seinen eigenen Wein anzubauen und zu keltern. Vielleicht druckte er damals sein Gesicht oder seinen Namen aufs Flaschenetikett, damit er bei besonderen Anlässen so das seinen Gästen servieren konnte. Ne? Salomos Wildberry Lillet oder irgendwie. Und mit einmal merken wir, ey, das ist ja schon fast Copyright-Verletzung. Nina Chuba hat bei Salomo abgeschrieben. Das ist ja alles gar nicht neu. Das hat der da auch schon alles gesagt und gesungen und gemacht. Und dann sagte er, ich legte mir Gärten und Parks an und pflanzte alle Arten von Bäumen. Ich hoffe, wir verstehen, dass ein König seinen eigenen Garten braucht und seinen eigenen Park. Vielleicht denken wir, okay, wenn er meint, dass er das will, ein bisschen überkandidelt, aber wenn es ihn glücklich macht, dann ist ja gut, dann soll er zufrieden sein damit. Genau das war er eben nicht. Er war eben nicht zufrieden. Das ist ja genau der Trugschluss, den wir an dieser Stelle immer ziehen. Lass ihn doch machen, dann wird es schon irgendwann gut sein. Nein. Genau das, was wir bei reichen Menschen aller Zeiten, aller Generationen feststellen, genau das gilt hier auch für Salomo. Wenn man versucht, in materiellen Dingen Erfüllung zu finden, dann hört man damit nicht einfach wieder auf. Das liegt dann nicht mehr unbedingt alles einfach nur in unserer Macht, dass wir sagen können, so habe ich probiert, lassen wir jetzt. Das nimmt uns in Ärmel rein. Das zieht uns mit hinein, das hat eine Sogwirkung, eine Macht. Man kann nicht einfach aufhören, man will immer mehr haben, man muss immer mehr haben. Und deswegen schreibt Salomo auch weiter, ich kaufte Sklaven und Sklavinnen, riesige Viehherden, um alle meine Freunde zu beeindrucken. Dann beschloss ich, Silber und Gold zu horten. Mit all dem wollte er seine eigene Zukunft sichern und das ist ja auch ganz gut, das ist ja nicht verkehrt, nicht wahr? Aber war er jetzt fertig? Weit gefehlt, der hat noch einen weiten Weg vor sich. In Vers 9 sagt er, ich besorgte mir Sänger und Sängerinnen. Versteht ihr, was er hier sagt? Der ging nicht in ein Geschäft, um sich eine CD zu kaufen. Der war auch nicht mit dem Abo bei Spotify zufrieden. Der kaufte sich gleich die ganze Band. Den Schlagzeuger, den Gitarristen, Keyboard, allesamt. Salomo ging nicht in die Oper, Salomo kaufte die Oper und ließ sich zu Hause in seinem Palast was vorsingen. Danach, so heißt es im Text, kaufte er einen großen Harem. Frauen in Menge steht hier. Frauen in Menge. Weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Nur, dass es wahrscheinlich ziemlich teuer gewesen ist, wenn er jeder eine Kreditkarte gegeben hat. Aber danach geht es auch wieder weiter. In Vers 10 fasst er diese Kaufsucht zusammen und er sagt, was immer sich meine Augen wünschten, das verwehrte ich ihnen nicht. Also, das ist doch unglaublich. Heute würde man doch sagen, das ist die Maxime der unserer Konsumgesellschaft. Die Werbeagenturen dieser Welt würden doch jauchzen und frohlocken, wenn jemand diesen Satz sagen würde, was immer sich meine Augen wünschten, verwehrte ich ihnen nicht. Was immer sich eure Augen wünschen, verwehrt es ihnen nicht. Kauft, Leute, kauft. Ist das nicht das Ziel? Das Ziel, auf das dass so viele Menschen unseres Landes hinarbeiten? Möglichkeiten, Mittel zu haben, sich alles kaufen zu können, sich nichts versagen zu müssen, alle materiellen Träume sich erfüllen zu können. Ist das nicht der Jackpot? Und Salomo hat ihn geknackt. Er hat es geschafft. Salomo ist hier am Ziel aller Träume unserer Gesellschaft. Das, was Nina Chuba sich von Herzen wünscht, Salomo hat's. Er hat es erreicht. Aber wir lesen dann in Vers 11. Habe ich das mit drauf? Ja. Doch dann dachte ich nach über alle meine Taten, die meine Hände vollbracht hatten und über den Besitz, für den ich mich bei diesem Tun angestrengt hatte. Das Ergebnis? Es war alles letztlich sinnlos. Ein Luftgespinst. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Was? Das kann doch nicht sein. Salomo, was ist denn los? Ey, du hast es doch geschafft. Du bist doch unser Held. Da, wo du bist, wo du herkommst, da will ich hin. Und du sagst, es lohnt sich nicht? Hier ist nichts. Was ist denn jetzt mit meinem Traum? Der weiseste Mann der Welt setzt alles dafür ein, alle seine Wünsche zu erfüllen und steht am Ende vor nichts anderem als einer gähnenden Leere. Überrascht uns das? Wir hören doch diese Geschichten immer wieder. Immer wieder, auch in unserer Zeit. Aber wenn man solche Geschichten dann weiterverfolgt von Menschen, die so reich gewesen sind, dann sieht man so oft, dass sie in ihrem Leben scheitern und sich selbst zerstören. Ganz populäres Beispiel ist ja vor 10, 12 Jahren mal so gewesen, Michael Jackson. Der am Ende nur noch Zuflucht fand in seinen Painkillern, so hat er die Dinger genannt, die Tabletten, die Schmerzmittel, die Beruhigungsmittel. Das ist alles, wofür er noch gelebt hat, dass er diese Tabletten einwerfen konnte, weil sie ihm dieses tiefe Leid in seiner Seele wegnehmen sollten, damit er es nicht mehr spürt, damit er es nicht mehr merkt. Und sie haben ihn letztlich vernebelt und getötet. Man sollte meinen, dass an irgendeinem Punkt der Menschheitsgeschichte ein Chor von Millionen Stimmen sich mal erhebt und schreit, Leute, macht das doch nicht mit euren paar Jahren hier. Lebt doch nicht nur für euch selbst, es führt zu nichts. Es ist nichts als ein Windhauch, als hättest du versucht, den Wind einzufangen. Das klappt nicht, das schaffst du nicht. Ein Luftgespinst. Aber wir Menschen scheinen an diesem Punkt unbelehrbar zu sein. Es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich immer wieder. Gerade deswegen möchte ich dir heute Morgen noch einmal so eindrücklich wie möglich sagen, wenn du dein Leben dafür verwendest, das Selbsterfüllungsmonster in dir zu befriedigen, dann wird es dich im Laufe deines Lebens irgendwann auffressen und ausspucken. Und du wirst, wenn du Rückschau hältst, einmal furchtbar bedauern, was du mit deinen Jahren und Jahrzehnten gemacht hast. Mach das doch nicht. Mach das doch nicht. Wie sieht denn die Alternative aus? Wie können wir das anders machen? Folgt dem Beispiel Jesu. Diene. Wasche anderen die Füße. Unterstütze andere Menschen. Gib Liebe weiter. Sei für andere Menschen da. Konzentriert, engagiert, ganz praktisch. Und lebe nach der Verheißung, dass dein Leben, wenn du es für Gott und andere einsetzt, auf eine unerklärliche, wunderbare Weise gesegnet sein wird. Dass du in deinem Leben eine Erfüllung erleben wirst, die du nicht menschlich erklären kannst. Es war vor 35 Jahren an einer Osterkonferenz in Hamburg. Wir waren gerade so in der Jugendgruppe und das waren immer große Ereignisse für alle unsere Gemeinden im norddeutschen Raum. Viele Leute kamen schon samstags und blieben auf den Sonntag. Das Hamburger Gemeindehaus war zum Bersten voll. 250, 300 Leute in den Gottesdiensten, in dem Saal dort. Das müsst ihr euch mal, wenn ihr den Saal dann mal irgendwann gesehen habt, müsst ihr euch vorstellen, wie viele Leute da quasi reingepfropft waren. Wir saßen überall auf den Heizungen und überall. Uns jungen Leuten war das damals noch zu wenig. Wir wollten noch mehr zusammen sein. Wir wollten noch mehr Gemeinschaft haben miteinander. Einfach so dieses Osterwochenende so richtig auch feiern. Deswegen luden wir andere Jugendgruppen schon zum Freitagabend ein, um schon mit ihnen am Freitagabend Jugendgottesdienst zu haben, auch so, wo es richtig abgehen sollte. Und so lief das jahrelang mit wachsender Begeisterung. Es kamen immer mehr Leute. Und wir Hamburger waren die Gastgeber, wir organisierten alles, wir stellten die Band hier vorne. Benno ist damals schon Organisator gewesen, so der machte dann die Ansagen. Ich war oft dann schon bei der Musik dabei, habe dann Gitarre gespielt. Eine Riesengaudi. Und die Leute kamen jedes Jahr mehr. Und sie kamen aus allen Himmelsrichtungen. Es wurde ein wirkliches Happening. Wie es dann so ist bei solchen Sachen, mit der Größe wächst die Arbeit. Es ist mehr zu tun. So dass es mehr und mehr darum ging, Mitarbeiter zu finden, die vorher aufbauten und ja vor allen Dingen, das kennen wir auch aus unserer Gemeinde, hinterher wieder aufräumten, das alles irgendwie sauber machten. Das war dann allerdings, ja, eher eine unbeliebte Beschäftigung. Also so mit den Leuten zusammen sein, das war ja irgendwie cool. Aber so nachher aufräumen, wir wollten doch viel lieber mit den ganzen Jungs und Mädels zusammen sein, die jetzt angereist waren, die wir cool fanden, wo wir jetzt diese Zeit jetzt miteinander hatten. Und ich erinnere mich an eine Situation, an der ich auch nach der Veranstaltung auf der Empore saß, im Saal mit so ein paar netten Leuten da rumhing und die da unten mal machen ließ mit dem Aufräumen. Ich hatte ja meinen Teil beigetragen, ne? Ich hatte ja schon Gitarre gespielt, so jetzt konnten die anderen ja auch mal was machen. Das war so irgendwie das, was ich dachte. Und unten ging die Tür auf und herein kam Benno. Und er fing an, Staub zu saugen und die Stühle zu stellen. Und du hattest damals auch schon den ganzen Nachmittag rumgerödelt und hattest organisiert und im Gottesdienst Ansagen gemacht und jetzt bist du auch noch beim Putzteam dabei gewesen. Und wisst ihr, das war jetzt nichts Besonderes. Also ich habe jetzt nicht einen Engel gesehen oder eine Lichtgestalt oder irgendwie sowas, die mir sagte, so Thomas, so sollst du auch leben. Es war nur ganz einfach so dieses starke Empfinden in meinem Herzen, das will ich auch. Da möchte ich dabei sein. Ich will auch dazugehören, ich will auch dienen, ich will Teil dieser Dienstgemeinschaft sein. Ich will mich nicht davon machen, wenn die Scheinwerfer ausgehen hier vorne. Ne? Schön vorne im Scheinwerferlicht gestanden, alles gemacht, alles getan und dann, wenn die ausgehen, ja, ciao Leute. Nein, ich will teilhaben an der ganzen Sache, an der ganzen Arbeit. Und ich habe plötzlich empfunden, wie schön das ist, wenn man so Teil einer dienenden Gemeinschaft sein kann. Nicht nur die einfachen Dinge mitnehmen, nicht nur die Sahne oben abkratzen, nicht nur hingehen, konsumieren oder sich irgendwo da vorne aufzubauen und nachher schnell die Fliege machen, sondern Teil sein. Aufs Spielfeld runtergehen, mitmachen, nicht nur schreien von außen, sondern mitmachen, sich drunter stellen, unter das, was zu tun ist, ganz, mit Haut und Haar. Und dann darf man auch sagen, für meinen Herrn Jesus und auch für die Menschen, die es nötig haben, die da sind. Das Blöde ist damals gewesen, als ich dann voller edler Gefühle von meiner Empore runterkam und zu Benno ging und sagte, lass mich auch mal saugen, sagte er, ach nö, lass mal. Ist doch gleich fertig. Ich mache noch den Rest und dann ist gut, dann können wir nachher weg. Ich habe mich richtig ein bisschen betrogen gefühlt. Ich habe gedacht, ey, ich will auch nicht nur die Gitarre in der Hand halten, ich will auch den Staubsauger in der Hand halten. Ich möchte auch Teil dieser dienenden Gemeinschaft sein. Ich fühlte mich richtig so ein bisschen ausgeschlossen. Und ich habe gedacht, Mensch, das wäre es doch eigentlich, oder? Wenn das so die Stimmung auch bei uns, ja damals in der Jugendgruppe oder hier bei uns in der Gemeinde ist, so, dass wir sagen, ey, warte mal, hier ist ja noch Chaos von gestern. Müssen wir noch wegräumen. Komm, ich helfe mit. Wer packt mit mir die Couch an? Wie machen wir das zusammen? Wie kriegen wir da jetzt die Ordnung rein? Wenn wir einander uns den Staubsauger aus der Hand nehmen und sagen, ey komm, lass mich jetzt mal. Nee, ich habe doch erst 5 Minuten, ich will noch länger. Das wäre cool. Das wäre cool. Bleibt das ein Traum? Ich habe keine Ahnung, aber ich möchte uns einfach das von dieser Warte aus zeigen. Du hast gerade auch in der Gemeinde die Chance, Teil einer dienenden Gemeinschaft zu werden. Und dann eben auch zu erleben, was für Segen und was für Erfüllung es bringt, wenn man sein Leben in den Dienst Jesu stellt und auch für andere Menschen da ist. Was für eine Chance für die Neukalibrierung deiner Werte.